noch die Audioaufnahme. Moin, hallo. Hey, schön, dass Sie da sind. Sind Sie bereit, direkt wieder einzusteigen bei Polynomring und bei dem Beweis von... Nein, ich bin nicht bereit. Ich werde nie bereit sein. Danke für die Ehrlichkeit. Gibt es Menschen, die bereit sind? Ah, okay. Existenz reicht meiner Stelle. Machen wir weiter mit dem Beweis von Satz 3. Ich sollte auf die Tafel schalten. Links. Genau, da steht schon zur Erinnerung ein bisschen was vom letzten Mal. Wir haben ja angefangen mit Teil A. Wir zeigen also jetzt, dass Polynomringe über Körpern euklidisch sind. Als euklidische Normfunktion verwenden wir die Funktion, die jedes Polynom, was nicht 0 ist, auf seinen Grad wirft. Dann landen wir dann wirklich in N0. Und wir haben uns schon überlegt, ja, das verträgt sich mit Teilen wegen der Gradformel. Und wir haben uns auch überlegt, dass Teilen mit Rest funktioniert in dem Fall, wo wir P und T hernehmen, die beide nicht das Nullpolynom sind und so, dass der Grad von T sowieso schon größer ist als der von P. Das war so ein Sonderfall, den haben wir letztes Mal angeguckt und dann sind wir da gelandet, in dem Fall, der jetzt da an der Tafel steht, dass nämlich der Grad von P größer gleich dem Grad von T ist. Das heißt, wir wollen jetzt P mit Rest durch T teilen und wollen uns überlegen, wie funktioniert das? Wie muss man die Polynome wählen, also diesen Kofaktor und aber auch das Restpolynom, sodass das Restpolynom 0 ist oder aber einen Grad hat, der echt kleiner ist als der von T. Denn das ist ja der Witz beim Teilen mit Rest. Und ich hoffe, dass so in dieser Kurzform das in Ordnung ist. Wir sind jetzt hier in diesem Fall. Ich habe für P und T schon Notationen hergenommen, damit wir schon Koeffizienten haben. Und ich werde es noch dreimal sagen. Ich habe es in der letzten Folge schon dreimal gesagt. Wir kennen diese Argumentation schon aus der linearen Algebra, nur dass wir da die Sprache der euklidischen Ringe noch nicht hatten, sondern da haben wir einfach so einen Satz für diesen haben dann gesagt, ja, das ist so ein bisschen kein Stress. Sind Sie bei mir? Okay, wir argumentieren mit Induktion. Die Idee ist jetzt, in ein Polynom von Teil nach Grad zu basteln und dann zu sagen, ah, dafür geht das und dann bauen wir das zusammen. Und dafür definiere ich mir jetzt P1, das ist das Polynom, was rauskommt, wenn ich von P x hoch n minus m mal an mal bn minus 1 mal t abziehe. Warum ergibt es Sinn, was da steht? Bm ist der Leitkoeffizient von t, der ist von 0 verschieden, also gibt es im Körper einen Basis, dann kann ich das Produkt bilden, kann das mit t multiplizieren. Und kann das mit x hoch n minus m multiplizieren, da kommt ein vernünftiges Polynom raus, weil t Grad m hat. Das heißt, wenn ich da überall an diese ganzen Leute x hoch n minus m dran multipliziere, dann passiert nichts Seltsames, da kommen Potenzen von x raus, wo der Exponent immer mindestens 0 ist. Und all das ganze Zeug kann ich von p abziehen und auch das funktioniert, weil der Grad von p n ist. Das heißt, auch da kommen keine komischen Potenzen von x vor. Haben wir alles schon gesehen. Gleichzeitig sehen wir, dass wenn wir hier uns vorstellen, wie der erste Term aussieht, das ist jetzt nur so eine kleine Skizze für uns zum Mitdenken, der erste Term von t in der Summenschreibweise, beziehungsweise je nachdem, wie Sie argumentieren, je nachdem, wie Sie hinschreiben, dann ist der erste immer der mit dem höchsten Exponenten, also der, wo m da steht, dann steht da bn mal x hoch m. Also haben wir x hoch n minus m mal an mal bm hoch minus 1 mal bm mal x hoch m. Das ist der erste Term von diesem ganzen Zeug hier. Und jetzt schauen wir an n. Die beiden kürzen sich weg zu 1. X hoch m und x hoch n minus m ergeben zusammen x hoch n. Also habe ich dann an mal x hoch n da stehen, was genau der erste Term von t ist. Wenn ich den hier abziehe, dann ist der neue erste Term sozusagen an minus 1 mal x hoch n minus 1, also etwas, wo der Exponent bei x kleiner geworden ist. Das heißt, p1 hat gerade 1 weniger als p. P1 ist nicht das Nullpolynom. Ich kann kann also jetzt P1 mit Rest durch T teilen und dann kommt irgendwas raus. Alles genau wie in der Linie. Diese beiden Polynome, die ich da jetzt bekomme, nenne ich Q1 und R1. Und zwar finde ich die so. Q1 mal t. Ich will P1 mal Rest durch t teilen. P1 gleich Q1 mal t plus R1 und R1 ist das Nullpolynom. Oder der Grad von R1 ist kleiner als der Grad von t. Das ist einfach nur Induktion angewandt auf das Polynom. P1. Und jetzt puzzle ich das zusammen. Indem ich nämlich jetzt für P1 das hinschreibe und dann T ausklammere. Da muss ich also einfach nur beachten, was da steht. Dann habe ich P ist Q1 plus P zu N und M mal AN mal B und N und 2. Alles in Klammern mal T. Wie gesagt, wenn ich das auf der anderen Seite bringe, für P1 einsetze, was ich dann habe, dann habe ich einmal den Anteil von T, der hier von Q1 kommt. Ich habe aber auch dieses ganze Zeug als Vorfaktor von T und dann ziehe ich das hier einfach raus. Dann habe ich hier einen Vorfaktor, der wieder neues Polynom ist. Und schon bleibt der Rest übrig. Das ist ein Polynom aus Qx. R1 behält die Eigenschaft, die es vorher hatte, nämlich 0 zu sein oder kleiner und kleiner als t zu haben. Also habe ich den und das durch t geteilt. Wir haben jetzt gesehen, und ich wiederhole das nochmal für die Prüfung, denn wenn ich Sie nach euklidischen Ringen frage, dann frage ich immer auch, und mit welcher euklidischen Normfunktion. Und ausgerechnet bei Polynomringen wird es am häufigsten vergessen. Also bitte merken, Polynomringe über Körper sind euklidisch, und als euklidische Normfunktion kann man den Grad nehmen, also die Abbildung, die jedes Polynom, was nicht Null ist, auf seinen Grad wirft. Wir haben noch Teil B, die Einheit. Sind genau die Polynome vom Grad 0. Ich fange mal links an. Ich fange mal mit einer Einheit an und zeige, dass das ein Polynom vom Grad 0 ist. Wir müssen nochmal kurz wiederholen, dass Einheiten sind. Woran erkenne ich bei einem Polynom, dass es eine Einheit im Polynom ist?
Naja, es existiert ein anderes Polynom, dass wir auf das 1-Polynom kommen.
Das habe ich nicht verstanden, nochmal bitte.
Es muss ein anderes Polynom Q geben, sodass P mal Q 1 ist.
Genau, vielen Dank. Ja, die vorherige Formulierung habe ich absolut nicht so gut verstanden. P teilt das 1 in diesem Ring, also das 1-Polynom. Ne? Das 1 ist ein Ring, so gleich wie des Kommas. Das Polynom 1, das ist das Teil, heißt, ich finde so ein Polynom Q, der das Thema der Polynom 1 Element ist. Okay, insbesondere führt dann die Gradformel dazu, dass P und dieses andere Polynom beide Grad 0 haben müssen, denn das Produkt ist ja das Einzelelement und das hat Grad 0. Jedes Polynom, was eine Einheit in Kx ist, Grad 0 hat. Und dann brauchen wir noch die andere Richtung. Also sei Q ein Polynom von Grad 0. Manche der Argumente nicht auf andere Ringe übertragbar sind. Hoffentlich, mal sehen, ob mir das gelingt. Aber auf jeden Fall wäre es auch eine Möglichkeit, dann nochmal Fragen zu stellen, wenn sie unterwegs noch hängen. In Teil A, da haben wir erstmal nur Polynome mit Koeffizienten mu stehen und wir wussten irgendwie, die Koeffizienten kommen aus K, bla bla bla. Da die Polynome nicht die Nullpolynome waren, wussten wir, dass da irgendwo ein Leitkoeffizient rumlaufen muss. Und wir wählen die Notation dann ja so, dass wir Koeffizienten, von denen wir wissen, dass sie Null sind, nicht hinschreiben. Wir wussten also jetzt, dass BM und AM von Null verschieden sind. Soweit so gut. In dem Moment, wo wir P1 bilden, brauchen wir, dass BM ein multiplikatives Inverses im Körper hat. Das ist also eine Stelle, wo wir verwenden. Hier haben wir was, was nicht Null ist, und wir finden ein multiplikatives Inverses, um diese Bastelanleitung hier ausfüllen zu können, damit sich da das weghebt und so, ne? Damit es nicht passiert. Hier brauchen wir einen Körper oder zumindest eine algebraische Struktur, wo Leute, die nicht Null sind, ein multiplikatives Inverses haben. Da haben wir das verwendet. Wo noch? Na, später kam es eigentlich nicht mehr vor. Wo haben wir es hier verwendet? Na, einmal die Gradformel. Bei der Gradformel brauchen wir den Integritätsbereich. Okay, da gibt es noch mehr als Körper, aber hat irgendeine Rolle gespielt. Und jetzt hier am Ende. In dem Moment, wo wir ein Polynom haben, was nicht Null ist, ein Konstantes, wissen wir, wenn der Koeffizientenring ein Körper ist, dass wir dann ein multiplikatives Inverses finden, das heißt also eine Einheit. Wenn jetzt der Koeffizientenbereich kein Körper wäre, dann würde diese Info, dass wir nicht Null sind, nicht reichen. Durch Z. Wenn ich da konstant bin und nicht Null, dann habe ich noch lange keine Inverses. Was für Fragen haben Sie? Dazu jetzt direkt. Denn Sie merken es, ne? Ich
versuche uns dafür aufzuwärmen, dass wir jetzt wechseln und dass wir nicht mehr nur über Körper reden. Aber wir haben jetzt hoffentlich mitgeschnitten, Polynomringe über Körpern sind toll. So, wenn das heute in der Vorlesung hängen bleibt, habe ich schon was richtig gemacht. Ja?
Können Sie vielleicht noch einmal kurz erklären, warum dann aus, dass P ein Teil davon 1H folgt, also der Grad von ist ein Grad von Platonisch?
Was, sind Sie sicher?
Ja.
Okay. Aus Einheit folgt der Teil des Einzelnen, das ist die Figur, das scheint aber okay zu sein. Und jetzt kann ich das Einzelne schreiben als P mal irgendwas. Die Gradformel sagt dann, dass der Grad von 1 dasselbe ist wie die Summe der Grade von den beteiligten Polynomen, also P und das andere. Aber ich muss nach 0 kommen, wenn der Grad von 1 ist 0. Und wenn ich da in der Summe mit nicht negativen Zahlen auf 0 kommen will, dann geht es nur, wenn die beiden Polynome Grad 0 haben. Also das Argument sehen wir oft, deswegen kürze ich das manchmal ab, aber es ist total okay, immer noch. Noch mehr. Noch mehr, noch mehr. Ich habe jetzt gerade schon so einige Warnhinweise von mir gegeben. Und ich werde manche davon wiederholen. Aber vorher möchte ich mich mal freuen mit Ihnen zusammen. Wir wissen jetzt, dass Polynomringe über Körpern euklidisch sind. Deswegen sind es auch Hauptidealringe. Das ist super. Das heißt, wir können mit Teilen heißt umfassen und mit lauter so Zeug argumentieren. Das ist großartig. Und es sind auch faktorielle Ringe. Das heißt, wir haben Zerlegungen, Einheiten und irreduzible Polynome. Yay! Das ist gut, denn wir brauchen ganz viele Beispiele. Und wir kennen ganz viele Körper, also haben wir jetzt ganz viele tolle Ringe. Aber wir haben gesehen, dass einige unserer kleinen Teilargumente auch wirklich nur funktionieren, wenn wir in einem Körper sind oder zumindest in einer algebraischen Struktur, die sowas Ähnliches kann. Wir haben manchmal multiplikative Inverse gebraucht und solche Späße. Insbesondere können wir jetzt schon feststellen, dass diese Argumentation sich so nicht auf zum Beispiel Z und Zx übertragen lässt. Wenn wir also versuchen würden, jetzt irgendwie zu zeigen, ja, Zx ist auch euklidisch, ich mache halt dasselbe. Ich nehme auch den Grad. Was soll schon passieren? Naja, in der Konstruktion merken wir, dass da was schief geht. Vielleicht funktioniert es ja irgendwie anders. Vielleicht kann ich ja trotzdem irgendwie mit Rest teilen. Oder vielleicht muss ich mir eine andere Normfunktion überlegen. Aber vielleicht kann ich trotzdem irgendwie zeigen, dass Zx ein euklidischer Ring ist. Das wäre so schön. Es ist leider falsch. Zx ist kein euklidischer Ring. Zx ist wunderschön, Zx kann ganz viel, aber Zx ist nicht euklidisch, Zx ist auch kein Hauptidealring. Und wir zeigen das eben gerade nicht, indem wir zeigen, abstrakt, es gibt keine Möglichkeit für eine euklidische Normfunktion, so nach dem Motto, wir probieren alle aus oder wir zeigen es irgendwie abstrakt, das machen wir nicht. Sondern wir zeigen jetzt gleich im nächsten Resultat, hier kommt es, Lemma 4.5, da zeigen wir, dass Zx kein Hauptidealring ist. Deswegen kann der Ring nicht euklidisch sein. Das heißt, wir zeigen das nicht euklidisch sein, indem wir zeigen, dass der Ring noch nicht mal ein Hauptidealring ist. Und das zu zeigen, ist vergleichsweise einfach. Es gibt ganz viele verschiedene Beweise. Ich werde Ihnen bestimmt irgendwelche Aufgaben dazu stellen. Und eine Möglichkeit, das zu zeigen, sehen wir jetzt gleich gemeinsam hier in der Vorlesung. Ich brauche einen Tafelplatz. Und bevor wir loslegen, möchte ich nochmal nachfragen, ob irgendwo Irritation entstanden ist bei dieser Argumentationskette. Wir zeigen jetzt nicht direkt, dass Zx nicht euklidisch ist, sondern wir zeigen es quasi um die Ecke, indem wir beweisen, dass es noch nicht mal ein Hauptideal ist. Ergibt das Sinn für Sie? Alles klar, danke. Dann kommt jetzt dieses Lemma. Ich freue mich immer, weil ich die Argumentation wirklich mag, die wir hier machen. Es ist irgendwie sehr algebraisch und sehr elegant. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß. Und gleichzeitig gibt es da viele Stellen, wo wir nochmal abbiegen und Details besprechen können. Seien Sie also bitte gar nicht schüchtern und fragen Sie mich aus. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Ideal und zeige Ihnen, dass das Ideal sich auf eine Art und Weise verhält, auf die es sich in einem Hauptideal nicht verhalten kann. Das heißt, auch hier gehen wir wieder so ein bisschen um die Ecke. Man kann das direkt machen. Man kann Ideale basteln und zeigen, dass es keine Hauptideale sind. Das geht. Aber wir machen es anders. Wir machen etwas, was ich irgendwie noch eleganter und witziger finde. Nämlich, indem wir ein Ideal basteln und zeigen, das verhält sich nicht so, wie es sich verhalten würde, wenn das ein Hauptideal wäre. Okay, hier ist das Ideal. Das ist das.
heißt J. Und J ist das wunderschöne Ideal X mal ZX. Wie sehen diese Leute aus? Na, das sind die Polynome, die Sie bekommen, wenn das absolut wie 0 ist. Oder in anderen Worten, man könnte X ausklammern. Oder wenn man 0 einsetzt, kommt 0 raus. Es gibt tausend Arten, das zu sagen. Aber Moment, wenn man 0 einsetzt, kommt 0 raus. Das ist gut. Das klingt nach, wir können den Einsatzhomomorphismus benutzen. Und ich freue mich, wenn ich einen Homomorphismus benutze. Also nehmen wir einen, und zwar den, wo wir 0 einsetzen. Denn das J sieht so aus, als könnte es der Kern davon sein. Oder zumindest was damit zu tun haben. Los geht's. Sei Phi von Zx nach Z der Einsatzhomomorphismus für 0. Das heißt, für alle Polynome aus Zx sei P abgebildet in Phi, P eingesetzt 0. Dann sehen wir, dass alle Leute aus J im Kern dieses Homomorphismus liegen. Denn wenn ich da 0 einsetze, kommt 0 raus. Für alle Q aus J ist Q voll 0 gleich 0. Also ist J enthalten im Kern von Phi. Können wir vielleicht sogar sehen, dass der Kern genau J ist? Hat da jemand eine Idee?
Ja, weil das ist ein Interesse beides, also nur Trennerfrage.
Ah, das ist interessant. Das heißt, ihr Argument wäre, wenn beim Einsetzen von 0 0 rauskommt, dann muss es möglich sein, so ein X rauszuziehen, und deswegen sieht das so aus. Ja, das gefällt mir. Gut, danke schön. Wir sehen zwar, dass ja. Genau. Von X. Ah, jetzt haben wir einen Ringhomomorphismus und wir kennen den Kern. Da können wir den Homomorphiesatz für Ringe draufwerfen. Der Homomorphiesatz für Ringe oder generell jeder Homomorphiesatz auf der Welt funktioniert immer so: Startbereich, Modulo Kern ist isomorph zum Bild. Ah, wir kennen das Bild von Phi noch nicht. Was ist das Bild von Phi? Ist Phi surjektiv oder nicht? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wenn.
Z ohne 0, das Bild, oder?
Z ohne 0, okay, warum erwische ich 0 nicht?
Weil es dann ja im Kern liegt.
Man kann aber ja. Das verstehe ich nicht.
Nee, Quatsch, das ist komplett fett. Das habe ich glaube ich.
Moment, nur damit wir jetzt die anderen auch noch verwirren. Lassen Sie jetzt die Verwirrung teilen. Welches Polynom kann ich nehmen, sodass beim Einsetzen 0 rauskommt, damit ich sehe, dass 0 im Bild liegt? Das Nullpolynom, ja, das könnte ich benutzen, aber auch das Polynom x, x², 2x, minus x und sowas. Ne? Also jedes Polynom aus j hat als Bild 0, das heißt 0 ist im Bild. Aber alle anderen ganzen Zahlen kriege ich auch, denn ich kann ja zum Beispiel die Konstantenpolynome nehmen. Ne? Und wenn ich da 0 einsetze, ist dem Polynom das völlig egal. Das heißt, Phi ist surjektiv. Okay. Phi ist surjektiv. Aus dem Homomorphiesatz für Ringe. Oh, da habe ich jetzt die Nummer nicht im Kopf, aber vielleicht steht es hier irgendwo. Sie merken, ich improvisiere schon wieder. 3, 5. Und ich formuliere es mal aus, damit wir die Tragweite sehen. Da folgt, dass es einen Ring-Isomorphismus, also eine bijektive und die Ringstruktur erhaltende Abbildung, gibt von
Startbereich Modulo Kern, also Z x Modulo J zum Bild, also nach Z. In anderen Worten, dieser tolle Faktor hat alle Eigenschaften, die Z hat. Kompetitiv, Einzelelement, Nullteiler frei, bla bla bla, alles super. Gucken wir mal, ob das konsistent ist mit dem, was wir hier sehen. Wenn ZX doch ein Hauptidealring wäre, ich habe ja gesagt, ich werde ein Ideal finden, das sich so verhält, wie es sich in einem Hauptidealring nicht verhalten kann. Also gucken wir doch mal, auf welches Verhalten ich da genau Bezug nehme. Dazu schauen wir kurz in Satz 3.17. Oh, das dauert jetzt einen Moment. Aber ich will Ihnen den Satz zeigen, weil ich nämlich finde, dass es mehr Spaß macht, das direkt zu sehen. Hier, Satz 3.17, wir haben ein Hauptidealring. Tun wir kurz so, als ob ZX einer wäre. Wir haben ein Ideal, das heißt sogar J. Wenn dieses Ideal nicht 0 ist und auch nicht der ganze Ring, dann steht in B, dass das Ideal ein maximales Ideal ist, also wenn es ein Primideal ist und nicht, ne, so, dann ist es ein maximales Ideal und der Faktorring ist ein Körper. Moment! Dieser Faktorring ist kein Körper, denn Z ist kein. So werden wir jetzt unseren Widerspruch basteln. Also, ich quatsche Sie kurz durch und dann schreibe ich was. Angenommen, ZX sei doch ein Hauptideal. Dann könnten wir auf ZX diesen Satz anwenden. Wenn wir jetzt ein Ideal haben, was ein Primideal ist, das haben wir noch nicht geklärt, müssen wir noch machen, dann hätten wir mit J ein Primideal, was nicht 0 ist und auch nicht der ganze Ring, das müssen wir noch besprechen. Dann würde der Satz sagen, das Ideal ist maximal, der Faktorring ist ein Körper. Widerspruch, denn Z ist kein Körper. So werden wir jetzt argumentieren. Und die Details, die jetzt noch gefehlt haben, die werden wir zusammen erarbeiten und an die Tafel schreiben und dann ist alles ordentlich. Angenommen, ZX sei ein Hauptideal. Dann wenden wir Satz 3.17 an. Und ich behaupte, dass wir schon hier stehen haben, dass wir auf dem Primideal sind. Wer sieht das? Wer kann mir sagen, warum wir auf dem Primideal sind? Ja.
Wir können sagen, dass x ein Element ist in ZX.
Ja, da müssten wir wieder Theorie reinstecken, um dann zu sehen, dass das Ideal ein Primideal ist. Das gilt nicht, das ist kein genauer Anwendung, in meinem
Vorsatz. Ja.
Es geht einfacher. Was war nochmal die Definition von Primideal?
Also jetzt allgemein wäre das R Modulo J ein Utilitätsbereich ist.
Richtig, und ist das hier so?
Ja.
Ja. Dankeschön. Man kann es wirklich durch Hingucken machen. Der Faktor ist jetzt nochmal auf zu Z. Z ist ein Utilitätsbereich, also ist J ein Primideal. Und jetzt gucken wir weiter, es lohnt sich, sich J nochmal genau anzugucken und die Bastelvorschrift, denn wir müssen ja noch klären, dass J nicht das Primideal ist und auch nicht der ganze Ring. Wir wissen, dass Z ein Utilitätsbereich ist. Also führt das, was da drüber steht, dazu, dass J ein Primideal ist. Und das ist einfach nur die Definition. Könnte es sein, dass J das Nullideal ist? Nö, denn wir wissen ja, was J ist. Das ist x mal zx, das ist nicht das Nullideal. Da liegt zum Beispiel x drin. So, und x ist nicht das Nullideal. Könnte es der ganze Ring sein? Nö, denn es gibt Polynome, bei denen, wenn man Also, es gibt Polynome, bei denen man jetzt nicht auskommen kann. Zum Beispiel das Polynom 2. So, also es ist weder 0 noch der ganze Ring. Das ist gut. Wir sehen auch, das Nulllineal ist nicht J und J ist auch nicht der ganze Ring. Einfach weil wir J erkennen, wir wissen ja, wie es aussieht. Und jetzt kam Satz 3.17, Teil D. Jetzt haben wir nämlich wirklich genau die ganzen Voraussetzungen zusammengepuzzelt, unter der Annahme, dass wir doch ein Hauptidealring haben. Und dann sagt Satz 3.17b, der Faktorring ist ein Körper. Schade, ist er nicht, Widerspruch, fertig.
Tschüss. Und ich freue mich immer, weil es so eine schöne Anwendung von diesem Satz ist. Und ich hoffe, Sie freuen sich auch. Und wir können gleich mal gucken, wo noch Fragen offen geblieben sind. Ich habe jetzt zwischendurch schon relativ viel erklärt, aber ich gehe mal zurück an die Stelle, an der wir waren. Sie können kurz überlegen, ob Sie noch was fragen wollen. Und dann sehen wir, wo wir sind. In der Vorlesung. Da kommt die Folgerung. Da kommt das Lemma, genau. Jetzt haben wir also das einmal so ein bisschen sortiert. Polynomringe über Körpern sind euklidisch, aber wir kennen jetzt auch mindestens einen Polynomring, der nicht euklidisch ist, nämlich Zx. Und das führt dazu, dass wir jetzt haufenweise tolle Beispiele haben für Prüfungsfragen. Ja.
Wenn wir den Beweis anschauen, dann haben wir den Beweis doch eigentlich an der Stelle nur gewöhnt, dass Z ein Integritätsbereich ist und dass Z kein Körper ist. Also kann man auch direkt sagen, dass es für jeden Ring gilt, der ein Integritätsbereich, aber kein Körper ist.
Genau, das könnte man versuchen. Also man könnte jetzt das Argument nochmal ganz aufgedröselt hinschreiben und gucken, an welchen Stellen man vielleicht versteckt noch irgendwelche Eigenschaften von Z benutzt hat. Ne? Würde ich immer nochmal vorsichtshalber nachprüfen. Aber ja, Sie haben jetzt rausgearbeitet, was sozusagen die Hauptstellen waren, die wir gesehen haben. Nämlich Z ist ein Integritätsbereich, aber kein Körper. Und es spricht viel dafür, dass man in jeder solchen Konstellation so argumentieren könnte und dann immer Polynomringe findet, die, von denen man zumindest erstmal sieht, dass sie nicht euklidisch sind, also keine Hauptidealringe und deswegen nicht euklidisch. Interessant ist dann, wenn man so anfängt, die Frage, ob man denn vielleicht einen faktoriellen Ring bekommt. Denn wir wissen ja, wenn wir mit einem Integritätsbereich starten, dann ist der dazugehörige Polynomring auch ein Integritätsbereich, das heißt, das wissen wir über Zx, aber da ist jetzt noch so eine Leerstelle, bei der Frage der faktoriellen Ringe. Polynomringe über Körpern sind natürlich faktoriell. Ne? Die können ja alles. Aber wir haben jetzt für gewisse Klassen von Ringen noch nicht herausgefunden, ob die dazugehörigen Polynomringe faktoriell sind. Da haben wir noch eine Wissenslücke, die werden wir bald schließen. Und der nächste Satz ist ein wichtiges Hilfsmittel auf dem Weg. Wir machen jetzt so eine Art kleinen Exkurs. Und der Exkurs könnte heißen Zahlbereichserweiterung. Oh, aber vorher kommt eine Frage. Moment, sagen wir es gemeinsam.
Es gibt
keine dummen Fragen. Dankeschön.
Dürfen wir so argumentieren, dass wir, also ich finde, wir haben den Satz hier von hinten her.
Ja, haben wir. Und deswegen freue ich mich. Und das dürfen Sie immer machen. Und ich werde mich immer besonders freuen.
Und das ist kein logischer Fehler, den wir dabei nehmen?
Nein, weil wir ja sozusagen Kontraposition machen. Wir machen ja nicht, wir haben die eine Richtung gezeigt und benutzen die andere. Das wäre ein logischer Fehler. Sondern wir haben ja gemacht, wenn das gilt, dann folgt das, Kontraposition. Wenn das also nicht gilt, dann kann auch die Voraussetzung nicht gelten. Das haben wir gemacht, das ist Kontraposition. Und das ist nicht das Gleiche wie logisch in die andere Richtung zu argumentieren, was man erstmal nicht tun sollte, weil es manchmal falsch ist. Erkennen Sie den Unterschied?
Ja, und bei der Kontraposition, das ist immer logisch richtig.
Ja, denn die Kontraposition einer Aussage ist logisch gleichwertig zu der Aussage. Okay? Noch mehr? Jetzt gerade nicht. Ja, dann werfe ich Sie jetzt in unsere kleine Umleitung zum Thema Zahlbereichserweiterung. Beim folgenden Satz können Sie, wenn Sie möchten, die ganze Zeit denken, ich will von Z nach Q. Ich bin im Ring Z. Ich bin unzufrieden, weil ich da nicht dividieren kann. Ich bin unzufrieden, weil ich da nicht für alle von null verschiedenen Elemente multiplikative Inverse habe. Das finde ich blöd. Ich will meinen Zahlbereich erweitern. Ich will was Größeres haben. Ich will mehr Rechnungen machen können. So kommt man ja, wenn man so ganz naiv rangeht, von Z nach Q. Ne? Man ist unzufrieden mit den Rechnungen, die man machen kann. Also sagt man, wie kann ich das größer machen? Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, ich löse direkt noch viel mehr Probleme und ich gehe sofort vom Ring Z in den Körper der komplexen Zahlen. Kann man machen, ist aber ein bisschen übertrieben. Wir wollen jetzt quasi uns ein Verfahren überlegen, wie man ausgehend von einem Ring, wir werden einen Integritätsbereich brauchen, wie man ausgehend davon einen Körper konstruieren kann, der den Ring, mit dem wir angefangen haben, enthält oder zumindest eine Kopie davon und der aber nicht unnötig groß ist, sondern gerade nur so groß, wie er sein muss, um ein Körper zu sein und um die Rechenoperationen zuzulassen, die wir gerne haben wollen. Und wenn wir eine Vorlesung hätten, Aufbau des Zahlensystems, dann würde ich genauso da abstrakt diesen Schritt machen. Das heißt, ich würde anfangen mit, was braucht man, um die natürlichen Zahlen zu konstruieren, was muss man da axiomatisch erstmal hinlegen und wie kann man dann argumentieren. Denn es ist ja nicht so, dass die natürlichen Zahlen einfach existieren. Es gibt Voraussetzungen, unter denen die natürlichen Zahlen existieren. Und dann kann man daraus die ganzen Zahlen basteln. Dann kann man daraus Q basteln und dann kann man R basteln und C und so weiter. Das ist alles total faszinierend. Vor allem den Schritt von Q nach R finde ich toll, weil es so verschiedene Arten gibt, es zu machen. Aber ich schweife ab. Was Sie hier sehen, ist quasi die Erweiterung von Z nach Q. Und ich möchte Ihnen einfach nur vorschlagen, wenn Sie zwischendurch bei den Rechnungen so ein bisschen den Überblick verlieren, was machen wir eigentlich, stellen Sie sich ganz konkret vor, wir würden von Z zu Q gehen, denn dann werden Ihnen diese Argumente bekannt vorkommen. Es ist im Prinzip so, als würden Sie mit Brüchen rechnen. Nur, dass wir hier nicht so mit dieser Notation und so intuitiv vorgehen, weil es abstrakter ist und weil ich mir wünsche, dass wir sensibilisiert bleiben für die Voraussetzungen, die da eingehen. Nach dieser kleinen Vorrede kommt hier der Satz. Und wir bequatschen ihn jetzt, der sieht viel furchteinflößender aus, als er ist. Wir beginnen mit einem Integritätsbereich R mit mindestens zwei Elementen. Ich will hier also nicht mit dem Nullring anfangen zu basteln, sondern ich brauche schon was. Denken Sie an Z, wenn Sie möchten. Aussage A ist die, um die es eigentlich geht. Es ist möglich, einen Körper zu basteln und eine injektive Abbildung von unserem Startring in den Körper, einen injektiven Ringhomomorphismus, so, dass man die Körperelemente schreiben kann als, und ich muss jetzt immer Bilder bilden, aber die Idee ist quasi, dass man die Körperelemente schreibt als etwas aus dem Ring mal das Inverse von etwas aus dem Ring. Und Inverse kann ich nur bilden, wenn das Element von Null verschieden ist. Und so würden Sie ja wahrscheinlich rationale Zahlen schreiben, oder? Wenn Sie an Brüche denken, dann stehen oben und unten ganze Zahlen und die Zahl, die unten steht, ist nicht Null. Das heißt, Sie haben im Prinzip eine ganze Zahl und das multiplikative Inverse davon und das funktioniert nur, wenn die Zahl nicht Null ist. Dass da jetzt noch diese Alphas stehen, also diese Bilder, liegt daran, dass wir erstmal nicht verlangen, dass der Körper, den wir konstruieren, unseren Ring wirklich als Teilring enthält, aber er soll eine Kopie enthalten und mit dieser Kopie arbeiten wir dann. In B steht, dass alles, was wir da basteln, Gesundheit. In B steht, dass alles, was wir da basteln, bis auf Körperisomorphie eindeutig ist. Das heißt, wenn wir mit dem gleichen Ring starten, sagen wir mal, ich fange hier an zu basteln mit dem Ring und Sie fangen an zu basteln mit dem gleichen Ring, dann müssen die Körper, die da rauskommen und die die Eigenschaften aus A erfüllen, als Körper zueinander isomorph sein. Das heißt, die sind strukturgleich. Und dann noch in C. Man kann Abbildungen von R in irgendeinem Körper erweitern zu einem Homomorphismus von diesem Erweiterungsteil K, also von diesem Körper, den wir gebastelt haben in dem Körper, sodass es alles verträglich ist mit, mit unserer Konstruktion. Das ist theoretisch sehr interessant und es ist interessant, wenn Sie dann später weiterführende Vorlesungen hören wollen, so Richtung Galois-Theorie oder so. Hier fasse ich mich an der Stelle kurz. Es steht da, weil ich finde, dass es zu diesem Gesamtpaket des Satzes gehört. Wenn man schon über Quotientenkörper redet, und das ist das, was wir da machen, dann kann man auch gleich alles machen. So. Und wenn man A gemacht hat, dann ist der Rest im Vergleich ein Flachs. Die Konstruktion ist A, in A ist das, was jetzt so ein bisschen Zeit kostet und Arbeit. Ich hoffe, dass wenn wir einmal drin sind, dass Ihnen das dann intuitiv vorkommt, weil es sich die ganze Zeit so anfühlen wird, als würden wir mit Brüchen rechnen. Ich hoffe, es wird Ihnen da so gehen. Und wir werden Beispiele mitlaufen lassen. Aber nur so zur Vorwarnung, das wird jetzt ein bisschen länger. Die Hauptarbeit steckt in A. Anschnallen, nochmal durchatmen, würde ich sagen. Ich wische. Dann können Sie sich gedanklich darauf einstellen, dass wir anfangen. Vielleicht noch besser. Während ich wische, können Sie schon mal gucken, wie ich in den Beweis einsteigen möchte. Nämlich mit so einer Menge. da bilde ich Paare von Elementen aus dem Ring. Der erste Eintrag darf alles sein, der zweite Eintrag darf bitte nicht 0 sein. Und wir definieren eine Relation auf dieser Menge, von der wir dann gleich zeigen wollen, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Ich wische, dann kommt ein Beispiel und dann fangen wir an zu rechnen. Sowas schon mal gesehen? Wer von Ihnen hat schon mal gesehen, wie die rationalen Zahlen in die Welt kommen? Wem wurde das in der Schule irgendwie nachvollziehbar erklärt? Ja? Das heißt, Sie kennen die Konstruktion vielleicht schon, die wir jetzt machen. Werden wir sehen. Okay, gut. Gut. Und nein, mein Vorschlag ist nicht, dass in der Schule, wenn man Q einführt, dass man das dann so macht. Nein, das ist nicht mein Vorschlag. Aber ich glaube, dass für alle angehenden Lehrkräfte dieser Kontext eine gute Idee ist. Und wer weiß, vielleicht finden Sie ja ab und zu SchülerInnen, die verrückt genug sind, um sowas mit Ihnen zu besprechen. Okay, hier haben wir unsere Menge A. Das heißt, Moment, ich mache mal jetzt eine kleine Beispielspalte so, einen kleinen Schmierzettel. Da haben wir jetzt Paare von ganzen Zahlen und der zweite Eintrag darf nicht 0 sein. Und unsere Relation sagt, dass zwei solche Paare in Relation stehen, genau dann, wenn beim so quasi über Kreuz multiplizieren das gleiche rauskommt. Das heißt, wir können ja mal kurz gucken, ob wir verstehen, was da passiert. Ich nehme mal das Tupel 1, 2. Das ist ein gültiges Tupel bei 3, oder? Und jetzt suche ich etwas, was dazu in Relation steht. Naja, nicht ich, sondern Sie suchen. Also überlegen Sie sich ein Tupel. Auch mit zwei ganzen Zahlen als Eintrag und das zweite darf nicht 0 sein und es soll so sein, dass diese Multiplikationsregel, die da steht, erfüllt. Das fällt mir jetzt mal ab. Ja?
2,6.
Probieren wir es aus. Jedenfalls ist es ein gültiges Tupel, es erfüllt unsere Anforderung. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir die äußeren multiplizieren, also 1 und 6, dann soll dasselbe rauskommen, als wenn wir die inneren multiplizieren, also 3 und 2. Das funktioniert. Und so kann man sich das merken. Außen multiplizieren ist dasselbe wie innen multiplizieren. Und was ist die Analogie zu Brüchen? Ja?
Ich verwende den Homomorphismus, der das Tupel xy auf x durch y abbildet.
Ob das ein Homomorphismus oder überhaupt eine vernünftige Abbildung ist, wissen wir nicht. Aber Sie würden jetzt quasi die Notation für Brüche verwenden und würden dann sagen, das notieren Sie als ein Drittel. Das notieren Sie als 2/6 und jetzt sieht man, warum man denkt, ah, okay, die haben was miteinander zu tun, die repräsentieren irgendwie dasselbe. Ja.
Das ist doch einfach nur Hocherweiterung.
Ja.
Gleichwertige Brüche sind.
Ja, genau. Man könnte also jetzt argumentieren, Moment, wir sind dann gleich da, wir müssen erst zeigen, dass es eine Äquivalenzrelation ist, aber Sie greifen jetzt schon vor, die Klassen werden nämlich dann genau so entstehen. Man hat einen und dann kann man erweitern oder kürzen. Danke, gut gesehen. Zeigen 1. Zeigen wir auch noch ein Spiel. Mit dem Beweis irgendwie ordentlich anfangen. Beweis, Satz, was war das? 4,6. Stimmt das?
Nimm mal 4,5, ja, Satz für 6.
Und wir zeigen jetzt 1. Was passiert eigentlich mit Vorzeichen? Nur mal so unter uns, wir haben jetzt nur positive Zahlen verwendet. Aber wenn ich jetzt sowas mache wie minus 2, 1, wie äußert sich das mit den Vorzeichen? Können Sie mir da was in Relation dazu sagen? Ja? 2 und minus 1. 2 und minus 1. Wir können ja mal gucken. Wenn wir aus multiplizieren, haben wir 2, wenn wir in multiplizieren auch, passt. Ja.
Dankeschön. Danke, danke. Wir bereiten eins. Oh, was war nochmal eine Quellinstallation? Zeige drei Dinge, Sie sagen drei Eigenschaften. Dahin.
Reflexivität.
Reflexiv?
Also, soll ich sagen?
Sie dürfen noch eine und dann dürfen Sie die dritte sagen. Noch eine?
Symmetrie.
Reflexiv, symmetrisch und?
Transitiv.
Transitiv, danke schön. Okay. Reflexivität. Wenn dann steht auf der einen Seite A mal B und auf der anderen Seite steht B mal A. Das ist dasselbe, was auch in die Kommutativ ist. Ich nehme mal Leute her, für den Fall, dass ich etwas hinschreiben möchte, das mache ich jetzt sehen. Ja. Und dann möchte ich noch das. Bei mir früher, bei uns früher in der Wiener hießen, glaube ich, R1, R2, R3. Kann das sein? Dann, ja. Oh, dann schreibt das jetzt auch so. Oh ja. Gut, R1. AB steht nun dazu zu AB, weil die entsprechende Gleichung ja ist: A mal B gleich B mal A und die stimmt bei der Ringkommutativ. Symmetrie heißt, wenn A, B in Relation zu C, D steht, dann auch andersrum, aber da haben wir einfach nur die gleichen Gleichungen anders hingeschrieben. Sei A, B in Relation zu C, D. Das andere, was ich gerade gesagt habe, kommt später so ähnlich, da war ich nicht so schnell. Wir haben hier zwei, die in Relation stehen, in die eine Richtung, und jetzt wollen wir für die Symmetrie zeigen, dass dann die Relation auch in die andere Richtung erfüllt ist. Also schreiben wir ein bisschen, was es heißt. A mal B gleich B C. Dann, wenn wir bei der Gleichung sozusagen auch aus der anderen Richtung drauf gucken, B mal C gleich A mal B, dann haben wir es genau in der anderen Richtung. Ich lese nochmal die Gleichung vor, aber ich schreibe mich ein bisschen. Die Gleichung dazu wäre C mal B gleich D mal A. Und das ist das Gleiche, was hier steht, nur mit den Faktoren vertauscht. Und das ist wieder okay, weil dann die Kommutativ ist. Und dann kommt noch die Transitivität, R3. Deswegen habe ich so viele Buchstaben dahin geschrieben. Das gelte also AB sei in Relation zu CD und CD sei in Relation zu EF. Alles ist wohl definiert, weil ich die Leute da oben direkt probiert habe. Dann schreiben wir die Gleichung hin, die wir haben. Nach Definition wissen wir dann A mal D gleich B mal C. Auch C mal F gleich B mal E. Ich mache die ganze Zeit dasselbe, ich schreibe immer die äußeren Produkte und die inneren hin und weiß immer, dass sie gleich sind.
Oh Mist, ich habe gar nicht auf die Tafel um. Tut mir leid, liebe Videoleute, ich schalte jetzt sofort dahin.
Ich habe schon viel geredet, aber noch gar nicht so viel geschrieben, deswegen ist es okay. Und ich laufe jetzt mehrmals aus dem Bild und wieder zurück. Egal, ich brauche einen Schluck Tee.
Das ist das, was wir wissen.
Und jetzt kommt irgend so ein Rechentrick. Wir schnappen uns mal die erste Gleichung und multiplizieren die mit F. Wenn wir so ein Produkt haben, links, rechts und die Leute sind gleich, dann können wir ja auf beiden Seiten mit der gleichen Zahl multiplizieren und dann bleibt die gleiche erhalten. Also machen wir das. Und jetzt kann ich aber bestimmt irgendwas machen. Achso, genau, hier steht jetzt 10 mal f. Und das kann ich jetzt mit dieser Gleichung ersetzen durch d mal e. Wir werden ja sehen, ob das eine gute Idee ist, aber ich mach's mal. B mal d mal e. Und jetzt. Ah, es wäre jetzt so schön, wenn ich das e einfach wegkürzen könnte. Kann ich die wegkürzen? Dieser Vorlesung kann man nie einfach irgendwas wegkürzen. Aber vielleicht haben wir Voraussetzungen, die es erwarten. Ja.
Also erst kommutativ im Multiplitätsbereich, deswegen können wir kürzen.
Ja. Was wäre, wenn die 0 wäre? Gemein, ne?
Ist es nicht.
Ist es nicht. Aber das ist noch eine Voraussetzung, die wir dazu sagen müssen. Ja, also, danke. Alles richtig gemacht, genau alles Richtige gedacht. Wir haben Kürzungsregeln im Ring. Wenn wir einen Integritätsbereich haben und wenn das, was wir wegkürzen wollen, selber nicht null ist, dann funktioniert. Und Sie haben fast alles gesagt, bis auf D selber nicht null. Das steht natürlich oben. Aber es ist wichtig, dass wir dazu zu sagen, deswegen können wir die tatsächlich wegkürzen. Genau der richtige Instinkt. Dann haben wir da stehen A mal F gleich B mal E durch Kürzen von E. Und jetzt bitte ich das hinschreiben. Zum Glück in unserer Voraussetzung von Satz. Hier sehen wir, wie das eingeht. Deswegen kann man die Konstruktion erstmal nicht verallgemeinern auf andere Ringe. Und das Lemma dazu ist Lemma 2 und B. Hier das wird kürzen. 2 und B. Warum freue ich mich jetzt? Warum sind wir fertig? Naja, weil das, was hier steht, ja genau die Gleichung ist, die zu den Tupel AF AB bzw. EF gehört, nämlich äußeres Produkt, inneres Produkt. Und das ist genau das, was wir gleich an die Idee zeigen müssen. Wenn wir drei Elemente haben, das erste ist in Relation zum zweiten und das zweite in Relation zum dritten, dann ist auch das erste in Relation zum dritten, das haben wir jetzt gesagt. Und wir haben ja schon vorgegriffen, wie die Klassen aussehen. Da brauchen wir noch Relationen zu. Die Klassen kriegen so einen Querstrich drüber. Und ich möchte nur kurz wiederholen, was wir da vorhin schon hatten. Ich fand das sehr schön. Wenn ich so einen Tupel habe und ich möchte verstehen, was alles in der Klasse liegt, dann muss ich quasi an Erweitern und Kürzen denken. Ich kann also die Elemente, die da stehen, in den Tupel mit der gleichen von null verschiedenen Zahl oder mit dem gleichen von null verschiedenen Ringelement allgemeiner multiplizieren. Dann kriege ich was, was wieder in der Klasse landet. Und falls ich da was sehe, was ich wegkürzen kann, dann bleibe ich durch dieses Wegkürzen auch in der gleichen Klasse. Das sind alles Sachen, die wir von der Anschauung in Z übertragen können auf unseren Ring R, solange wir nur Sachen verwenden, die die Eigenschaft Integritätsbereich benutzen und nicht noch irgendwelche anderen Specials aus Z. Soweit erstmal. Was für Fragen haben Sie, bevor wir weitermachen? Denn jetzt wollen wir diese Klassen nehmen und wollen mit denen rechnen. Jetzt wird es richtig lustig. Das heißt, wir definieren jetzt Sachen, Kringel, Kuss und Kringel. Wir basteln unseren Körper quasi als Körper dieser Klassen mit passenden Verknüpfungen Kringel, Kuss und Kringel. Und wie so oft, wenn wir sowas basteln, müssen wir erstmal klären, ob das, was wir da Verknüpfungen nennen wollen, überhaupt Verknüpfungen sind, sprich, ob das überhaupt Abbildungen sind, sprich, ob es irgendwie von der Wahl abhängt. Und hier hängen Dinge hochgradig von der Wahl ab, von irgendwas erstmal, denn Kringel plus und Kringel sind, wie Sie da in der Anleitung sehen können, darüber definiert, dass man sich die Tupeleinträge nimmt und mit denen irgendwas macht. Und wir reden gleich darüber, warum Ihnen das wahrscheinlich bekannt vorkommt, was da passiert. Aber wie gesagt, Vorsicht. Ich rechne mit einer Klasse, aber die Vorschriften beziehen sich auf die Einträge im Tupel.
Das heißt, wir müssen klären, ob das davon abhängt, welches konkrete Tupel aus der Klasse ich mir schnappe. Okay, woran erinnern uns diese Rechenregeln? Ich würde sagen, bei der zweiten ist es einfacher zu sehen als bei der ersten, aber ich hoffe, dass Sie eine Intuition dazu haben. Sie haben sich gemeldet?
Ich habe sogar auf die erste geguckt.
Ja.
Und also man kann Brüche addieren, indem man links oben, rechts unten plus links unten plus rechts.
Genau, und unten Hauptländer bilden.
Muss man multiplizieren, das ist genau.
Genau. Das linke sieht aus wie die Addition von Brüchen, Hauptnenner und dann entsprechend blablabla. Das rechte sieht aus wie die Multiplikation von Brüchen. Ja, ja klar. So ist ja das alles gemacht. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit, dass Sie gerne an Z und Q denken können. Okay. Wohldefiniertheit heißt jetzt halt auch, dass wir dann mal so verschiedene Vertreter hernehmen und damit rumrechnen müssen und gucken müssen, ob dasselbe rauskommt. Da das im Buch, also im Algebra-Buch, alles so ausführlich gemacht wird, schlage ich vor, dass wir jetzt eine von den beiden Verknüpfungen nehmen und das dafür machen und die andere nicht explizit hinschreiben. Einverstanden? Die Idee ist in beiden Fällen die gleiche. Ist dir keine Beschwerden? Dann gehen wir zurück an die Tafel und beweisen die Wohldefiniertheit. Was sollen wir denn sehen? Größer oder mal? Wir dürfen sich das aussuchen. Okay. Ja, dann los. Dann schnappe ich mir jetzt Leute. Gleich A1, A2, A, Moment, A1, B1. Jetzt werde ich auf keinen Fall anfangen, meine Person zu verändern. Das wäre hier total mörderisch. Das mache ich mit A2, B2. Und dann habe ich noch das gleiche mit irgendwelchen Cs und Ds. Okay. Jetzt mache ich das so, dass diese beiden in der gleichen Klasse sind und diese beiden sind auch in der gleichen Klasse. Das heißt, ich stelle eine Relation. Und jetzt rechne ich einmal Kringel plus mit den Leuten mit Index 1. Und dann rechne ich dann bei Kringel plus mit den Leuten mit Index 2 und hoffe, dass es gleich aus. Also nicht nur ich, sondern wir alle klar machen. Okay. Und ich schreibe das jetzt so mit den Relationen hin. Eine andere Schreibweise dafür wäre, dass die Klassen gleich sind. Das heißt, wenn ich einen Querschnitt drüber mache, sind die gleich. Und wenn ich hier einen Querschnitt drüber mache, sind die auch. Fangen wir mit den Einser in WC an. Den gleichen Ringelement multipliziere, wenn es nicht null ist.
Oder falls ich was sehe, was ich wegkürzen kann, was nicht will, kann ich da was wegkürzen. Aber es muss immer auf beiden Seiten passieren. Dieses Prinzip werden wir jetzt die ganze Zeit verwenden. In diesem Fall möchte ich gerne multiplizieren. Ich nehme diesen Teil hier vorne und multipliziere den mit b2 mal d2 und dann gucken wir erstmal, was passiert. Ich nehme also das, was in der zweiten Komponente stehen würde, wenn ich mit den Leuten mit Index 2 angefangen hätte. Das multipliziere ich als an. Erstmal nur, weil ich es kann. Jetzt rechne ich mich aus und dann werden wir gleich nach und nach Sachen ersetzen, da brauche ich dann schon wieder Farbe. Erstmal multipliziere ich aus, was da steht. A1 mal D1 mal D2 mal D2 plus B1 mal C1 mal D2 mal D2. Und jetzt für die Farbe.
Denke ich jedenfalls, dass es eine gute Idee ist. Was wollen wir heute? Vielleicht Violett und Orange. Mal gucken.
Ist da irgendwas, was ich weiß? A1 und B2 zusammen sind irgendwas Vertrautes, denn dieses Tupel und dieses Tupel sind in Relation zueinander. Das heißt, A1 mal B2 ist das gleiche wie B1 mal A2. Das kann ich also gleich ersetzen. Deswegen Orange, das kommt aus dieser Struktur, aus dieser Beziehung. Oh, oh. Oh. Und mit dem, was habe ich hier noch? Habe ich hier noch was Schönes? Ja, 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 ich habe C1, D2, andere Farbe. C1, die leuchtet. C1, D2, das kommt von hier. Und jetzt setzen wir ein, was wir da auf diesen Beziehungen wissen, nämlich A1, D2 ist das gleiche wie A2, D1. Dann bleibt ja das übrig, D1, D2. Plus, hier macht dasselbe, C1 mal D2 wird zu C2 mal D1. Mal B1 mal D2 dann. Und ich markiere wieder mit der Farbe, damit wir sehen, was ich da gemacht habe. So. Ist es irgendwie hilfreich? Sehen Sie da, was passiert? Gut, okay. Und jetzt möchte ich hier was ausklammern. Ich möchte B1 mal D1 ausklammern. A2 mal D2 plus C2 mal B2. Und hinten steht noch D1 mal D1. Und das bedeutet, und jetzt müssen wir kurz so einen Meter zurückgehen gedanklich und eine andere Perspektive einnehmen. Hier steht ein Produkt von zwei ganzen Zahlen und das Ding, was rechts steht, ist nicht 0. Hier steht auch ein Produkt von Ringelementen. Ringe. Produkt von Ringelementen, hier auch. Produkt von Ringelementen, dass diese Produkte gleich sind, bedeutet, dass wenn ich die entsprechenden Tupel hinschreibe und alles an die richtige Stelle platziere, dass dann diese Tupel zu einer Relation stehen. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Tupel schreiben. Und hier ist mein Vorschlag. Ich nehme das als außen vorne und das als außen hinten. Also läuft das so, A1 mal D1 plus B1 mal C1, Komma. Jetzt brauche ich hier das, was innen ist. Ich nehme das, B1 mal D1. Und das ist in Relation zu, was ist das andere, was innen ist? Naja, das hier, der andere Faktor. A2 mal D2 plus C2 mal D2. Was ist das andere, was außen ist? Das ist das hier, B2 mal D2. Und das ist es. Diese kleine Rechnung hat gezeigt, dass wir alle Indizes austauschen können und dass die gleiche Klasse rauskommt. Das heißt, bei dieser den Index 1 da stehen haben oder den Index 2. Das war ein lustiges Geräusch. Okay, wir haben Zeit, wir schaffen noch ein bisschen was. Sind Sie noch bei mir? Jetzt haben wir eine Menge, wir haben zwei Rechenoperationen, von denen wir jetzt irgendwie nachweisen müssen, dass die alles können, was man in einem Körper halt so können muss. Geben Sie mal einen Moment zum Durchatmen. Und falls Sie Kapazitäten haben und schon so ein bisschen weiterdenken wollen, zeige ich Ihnen einfach mal den nächsten Schritt. Hier sehen wir nämlich jetzt, was Kandidaten sind für Nullelement und so. Damit geht es dann gleich weiter. Könnten wir da so eine kleine Checkliste aufmachen?
Nee, da ist
nicht. Könnte ich eine kleine Checkliste aufmachen? Denn wir wollen ja darauf hinaus, dass diese Menge der Klassen zusammen mit Kringelfluss und Kringel ein Körper wird. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Checkliste Körper. Und wir haben schon, dass Kringelfluss und Kringel Verknüpfungen sind. Super, dann brauchen wir sowas wie 0. Wir brauchen eine arische Gruppe mit Kringelfluss. 0 ist da eine wichtige Zutat, deswegen müssen wir uns da was überlegen. Und dann brauchen wir, dass das Ding ohne 0 mit Kringel auf eine arische Gruppe. Mehr. In Wirklichkeit brauchen wir ja auch noch die Verträglichkeit, das heißt, wir brauchen auch eine Ringstruktur. Also so dass wir das Tief besetzen. Da steht der Hauptkranz drin. Nur normalerweise würde ich sagen, Ring und das ist eine arische Gruppe. Jetzt habe ich es ein bisschen anders aufgeschrieben, aber wenn man das Tief besetzt hat, dann reicht das. Und das können wir jetzt alles nacheinander irgendwie checken. Das nur für uns zur Orientierung, damit wir nichts vergessen. Und Aussage 3 ist quasi der Weg hin zur Null. Wir überlegen uns nämlich, dass wenn wir vorne in unsere Komponente die Null des Rings schreiben und hinten irgendwas, was nicht Null ist, dann sind all diese Elemente zueinander, dann stehen die alle in Relation. Das heißt, die repräsentieren alle die gleiche Klasse. Und diese Klasse wird dann die sein, die wir Null nennen und die alles tut, was die Null halt so können soll. Ich sehe Irritation. Ich weiß, ich habe geschmiert. Soll ich irgendwas davon nochmal vorlesen? Soll ich die Checkliste nochmal vorlesen? Wer möchte das? Okay, mein Geschmier scheint okay zu sein. Im Wesentlichen. Das ist ja nur so eine kleine Gedächtnisstütze. Wir wissen ja, was Körper sind. Wir wissen ja, was wir zeigen müssen. Dann kommt jetzt, wie versprochen, das Nullelement. Und weil wir schon dabei sind, zeige ich noch ein bisschen anderes Zeug. Zum Beispiel überlege ich mir, wenn ich Tupel habe, wo auf beiden Seiten das Gleiche steht, dann sind die immer zueinander in Relation, sobald das, was da steht, nicht Null ist und das deswegen zulässig ist. Und dann steht da noch das, was wir uns vorhin schon intuitiv überlegt haben, nämlich, dass wir sozusagen erweitern können. Und wir landen in der gleichen Klasse, wenn wir auf beiden Seiten mit dem gleichen Element multiplizieren. Ja. Los geht's. Beweis von 3. Das sind nur so kleine Rechnungen. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle machen möchte.
Die letzte nicht, ne? Die letzte, darüber haben wir schon gesprochen, die letzte ist noch nicht klar. Dann mache ich eine von den beiden anderen. Welche davon wollen Sie sehen? Die erste? Okay. Das heißt, wir schreiben mal rechnen. Und ich schreibe mal, dass wir die erste eigentlich machen. Dafür nehmen wir uns solche Leute her, A und B. Sein A und B aus R und 0. Und die Behauptung, die da steht, ist ja, dass dann das Tupel 0a in Relation steht zu 0b. Das heißt, ich muss einmal die entsprechende Gleichung nachprüfen. Na, was ist denn die 0 des Rings mal b? Der Witz an der 0 ist, in Ringen und im Körper und so, dass wenn man da irgendwas mit multipliziert, dass dann da immer 0 rauskommt. Das heißt, wir haben die 0 des Rings, völlig egal was b ist. Und das ist auch genau der Witz. Das ist dasselbe wie a mal die 0 des Rings. Und das ist genau das innere Produkt bei diesen beiden Tupeln. Das heißt, das äußere Produkt und das innere Produkt stimmen überein, also stehen die Tupel in Relation. Genauso macht man die zweite Eigenschaft, genauso macht man die dritte. Und damit haben wir ein Nullelement gefunden, nämlich das. Egal was A ist, das höhere, die Klasse ist das Nullelement. In dem, wovon wir jetzt zeigen wollen, dass es ein Körper ist. Jetzt braucht das Ding noch einen Namen. Den hatte es gerade noch nicht. Deswegen habe ich hier solche Pünktchen hingeschrieben und keine Bezeichnung für den Körper. Der heißt jetzt K. Die Menge dieser Klassen soll jetzt K heißen. Und 4 ist jetzt einfach voll drauf. Die ganze Behauptung, das Ding ist ein Körper. Wir kriegen das hin. Und wir machen einfach einige der Rechnungen, dann sehen wir so ein bisschen, was los ist, und wir machen nicht alle Rechnungen. Fangen wir damit an, dass wir schon wissen, dass Kringelplus und Kringelverknüpfungen sind. Können wir sehen, dass die das Kommutativgesetz erfüllen? Wir können ja mal in die Definition reinschauen. Was passiert, wenn wir hier die Rollen der Tupel bzw. der entsprechenden Klassen vertauschen? Na, dann haben wir da immer noch die gleiche Summe stehen, aber die Summanden stehen andersrum. Aus b mal d wird d mal b, das ist dasselbe. Und bei der Kringelmultiplikation ist es noch einfacher zu sehen. Da vertauschen wir auch einfach nur die Reihenfolge in den Produkten. Das heißt, wir sehen, dass es bei Kringel plus und bei Kringel nicht auf die Reihenfolge ankommt. Ich zeige Ihnen, was 0 ist, ich zeige Ihnen, was ein additives Inverses ist. So, dann kriegen wir ein Gefühl dafür, was da passiert mit der Kringeladdition. Die ist, glaube ich, weniger intuitiv, oder? Ich könnte mir denken, dass Sie bei der Kringelmultiplikation mehr sehen, was passiert. Bei der Addition muss man immer noch mal so zweimal hingucken, weil die so seltsam ist. Also machen wir da gleich ein bisschen mehr. Die 0 ist, naja, ich kann mir jetzt irgendwas aussuchen, wo vorne 0 steht und hinten etwas, das nicht 0 ist. Ich behaupte, dass all diese Leute da gleichwertig sind, denn ich gucke mir ja die Klasse an. Was ist jetzt ein schöner Repräsentant? Ich finde ja, 0R, 1R ist ein schöner Repräsentant. Und 1R gibt es, weil wir hier einen Integritätsbereich haben, also einen kommutativen Ring mit 1. Das heißt, 1R hinzuschreiben ist auch sinnvoll. Das heißt, diese Klasse möchte ich gerne ausprobieren als Nullelement, und wir gucken mal, denn für alle Klassen AB aus unserer Menge K von diesen Klassen, naja, was muss ich machen? Ich muss addieren und dann hoffen, dass wieder dasselbe Element rauskommt
mit dem ich angefangen habe. Machen wir es mal. A, D, R, Ringel plus 0, 1, Speer.
Gut, dass da unsere Definition von der Kringeladdition steht.
Dann kann ich da raufduschern und das einfach abschreiben, was passiert. Und Sie können aufpassen, dass ich auch richtig rechne. Was für ein Tupel kommt da raus, bevor wir die Klasse bilden? Na, zunächst mal muss ich so über Kreuz multiplizieren und dann die Summe bilden. Also A mal 1 plus B mal 0. Das ist mein erster Eintrag. Und dann multipliziere ich die beiden Sachen, die rechts stehen, also B und 1. Und dann bilde ich die Klasse davon. Jetzt habe ich erstmal nur gezeigt, dass ich die Kringeladdition hinkriege. Das vereinfacht sich aber, denn b mal 0 ist 0, a mal 1 ist a, denn 1 ist ja das Einzelelement, also steht vorne einfach nur so ein kleines a und hinten steht einfach nur so ein kleines b. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit die Klasse, mit der wir angefangen haben. Dann machen wir jetzt noch additive Inverse und dann ist es vielleicht okay für die Addition, oder? Ich meine, diese ganzen Gesetze, Assoziative, vererbt sich alles, weil wir in den Komponenten immer alles im Ring ausrechnen können.
Aber additive Inverse finde ich noch interessant, die machen wir.
Das additive Inverse zu, ich nenne das Ding mal wieder AB und dann die Klasse davon aus K und ich schreibe einfach wieder hin, was es ist. Wenn Sie an Brüche denken, können Sie mir vielleicht sagen, was es ist? In der Bruchwelt, was wäre da das additive Inverse? Ja? Trauen Sie sich? Sie trauen sich nicht, irgendjemand anders? Hm?
B minus A.
B minus A. Okay, also ein Vorzeichenwechsel und Reihenfolge vertauscht. Ja, okay, ist ein Versuch. Andere Ideen?
Minus AB.
Minus AB, also eine ähnliche Idee, auch so ein Vorzeichenwechsel. Okay, noch andere Vorschläge? Wenn ich jetzt aus dem Bruchland komme, dann spricht das eher für den zweiten Vorschlag. Ne? Gleicher Nenner, aber oben das andere Vorzeichen, weil da nämlich oben eine 0 steht. Das spricht für mich dafür, dass wir ausprobieren, minus a, b. Testen wir es. Also ich finde das intuitiver als das andere und wir testen jetzt, ob es klappt.
Aber die Addition ist so definiert, dass wir die Äußeren irgendwie miteinander verheiraten, oder?
Probieren wir es aus. Probieren wir es aus.
Wenn es nicht klappt, werden wir es gleich machen. Wieder muss ich erstmal nur zeigen, dass ich diese Kringeladdition kann. Also konzentrieren wir uns alle gemeinsam. Dann haben wir vorne stehen A mal B plus B mal im Quadrat minus A und hinten steht B mal B. Davon die Klasse. In der vorderen Komponente ist jetzt klar, was passiert, denn a mal b und b mal minus a sind zueinander additiv invers im Ring R, also steht vorne 0. Aber natürlich haben Sie recht mit Ihren Bedenken, denn da rechts haben wir jetzt ja dieses komische B-Quadrat stehen. Was soll das eigentlich? Das macht nichts, denn alle Leute, wo vorne 0 steht und hinten irgendwas, liegen in der gleichen Klasse, nämlich in der von 0, 1. Diese Klasse ist die gleiche wie mit der wir vorhin gearbeitet haben, das ist unser Nullelement. Das heißt, es funktioniert. Die Intuition, einfach nur vorne das Vorzeichen zu ändern, war richtig.
Wollen Sie zur Multiplikation irgendwas sehen? Einzelelement wahrscheinlich, ne? Einzelelement, okay.
Multiplikative Inverse können wir alles machen. Dann machen wir doch mal Einzelelement. 1 Element, 1 Element. Die 1 bezüglich Kringel ist
Na, da suche ich mir jetzt auch wieder einen schönen Vertreter, bei dem ich finde, dass man gut sehen kann, warum das die 1 ist. Und hier ist mein Vorschlag. Ich schreibe vorne und hinten 1 hin und nehme diese Klasse. Der sieht man an, also dem Element sieht man an, dass das bei Klingels macht. Ne? So, die ganze Klasse ist das 1 Element, egal. Immer wenn vorne und hinten dasselbe steht und nicht 0, dann ist es unser 1 Element. Beziehungsweise dann ist die Klasse unser 1 Element. Und jetzt machen wir noch multiplikative Inverse, weil wir so schön dabei sind. Notation, Notation, Notation. Wir erwarten multiplikative Inverse ja nur dann, wenn das Element, mit dem wir anfangen, nicht 0 ist. Das heißt, wir wollen nichts von dieser Bauart hier. Für alle Klassen CD aus K. Ich schreibe mal ohne 0 K. Das heißt, dass diese Klasse CD nicht so aussehen darf wie unser Null-Element. Das heißt, insbesondere vorne darf nicht 0 stehen und das wird gleich noch wichtig. Vielleicht hat ja jemand eine Idee für ein multiplikatives Inverses. Ich nehme wieder Vorschläge. Ja, guck mal, noch jemand eine Idee hat? Da hinten?
Ah,
Einträge vertauschen. Okay, überlegen wir kurz, ob es Sinn ergibt. Hier weiß ich jetzt, C ist nicht 0 und D ist nicht 0. C kann irgendwas sein, D ist nicht 0. Wenn ich tausche, könnte es also hinten sein, dass da 0 steht. Aber wir haben ja gesagt, wir wählen deswegen so, dass es nicht 0 ist. Das heißt, in der vorderen Komponente darf doch nicht 0 stehen. Also sind die beide von 0 verschieden. Also kann ich tauschen, das ergibt alles Sinn. Ich folge mal Ihrem Vorschlag. Das heißt, wir wählen jetzt die Klasse von DC. Und wir verkringeln die mit der Klasse von CD. Was passiert? Naja, unsere Trier-Multiplikation sagt, dass wir da einfach diese Produkte bilden. Dann steht da also D mal C, C mal D. Die Klasse davon. Und jetzt möchte ich gerne etwas verwenden, was weiter unten steht. Nämlich, dass alle Tupel, bei denen vorne und hinten das gleiche steht, zueinander in Relation stehen. Das heißt also, die Klasse, die dieses Element enthält, DC, CD, die beiden sind gleich, weil er dann kommutativ ist, die enthält auch das Element 1, 1. Und das ist unser 1 Element. Also war Ihre Intuition völlig richtig, Dankeschön. Das heißt, DC, der ist tatsächlich multiplikativ invers zu. Damit haben wir jetzt schon ziemlich viel erledigt und manche Rechenregeln möchte man einfach nicht sehen. Aber ich möchte Ihnen ein Angebot machen, dass wir noch was zeigen, in den letzten paar Minuten, die wir jetzt noch haben. Wir sind ja schon ziemlich weit gekommen. Wir haben ja, dass die Dinger überhaupt Verknüpfungen sind. Wir haben das meiste gezeigt von K mit Kringel plus ist eine arabische Gruppe. Insbesondere haben wir verstanden, was Null ist, sodass wir überhaupt die Menge ohne Null sind, mal angucken konnten. Haben eine 1, haben eine Inverse, bla bla bla. Distributivgesetz können wir machen, ist aber nicht besonders spannend. Verträgt sich alles oder bricht sich alles runter, das rechnet in den Komponenten, in den Tupeln und da weiß man alles aus dem Ring. Eine Frage ist vielleicht noch interessant und wenn Sie das sehen wollen, können wir das machen, nämlich warum ist die Menge, wenn man das Nullelement rauswirft, unter Kringel immer noch abgeschlossen, denn das braucht man in einem Kopf. Wenn Sie das sehen möchten, können wir das machen. Alle anderen Rechenregeln würde ich sagen, ist ein bisschen nervig, aber passiert nichts Spannendes. Wer möchte sehen, dass wir wirklich die Abgeschlossenheit haben, wenn wir die Null rauswerfen bei Kringel? Okay, steht auch alles im Buch. Wir müssen das hier nicht machen. Sie können das auch im Buch nachlesen. Und wenn Sie Fragen haben, sagen Sie Bescheid. Dann luschern wir doch einfach mal. Was kommt als nächstes? Wenn wir doch jetzt schon gezeigt haben, dass es ein Körper ist.
Nach unserer Checkliste haben wir das, das, hier bis auf die Abgeschlossenheit haben wir auch alles besprochen. Das Distributivgesetz habe ich gesagt, kommt alles aus den Komponenten, aus den Eigenschaften vom Ring. Also fehlt uns jetzt für die erste Aussage im Satz, für diesen Teil A,
eigentlich nur noch so eine Abbildung Alpha, die das macht, was da steht. Wir haben jetzt unseren Körper, diesen Körper K, von dem wir behaupten, dass er das tut, was da steht. Aber uns fehlt noch die Abbildung Alpha, die diesen Homomorphismus definiert, sodass man eine Kopie vom ursprünglichen Ring R im Körper findet und dass man da diese Rechenregeln hat. Das ist das, was wir jetzt noch brauchen. Und wir können uns ja diesen Vorschlag für die Abbildung Alpha mal anschauen und überlegen, wie das aussehen würde, wenn der Ring Z wäre. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und mit diesem Gefühl würde ich sie dann entlassen und wir machen dann nächste Woche weiter. Schauen wir also mal dahin. Was soll da passieren? Ich gehe nochmal auf die rechte Tafel, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich zwischendurch jedes Mal umgeschaltet habe. Nur auf jeden Fall. Sie sehen das, liebe Videoleute, bei Prozentenkörpern bin ich dann ganz aufgeregt und vergesse zwischendurch die Tafel zu wechseln. Es tut mir leid, aber ich hoffe, dass alles jetzt immer sichtbar war, wenigstens einmal. Ich mag einfach dieses Zeug. Ich mag so Zahlbereichserweiterungen und dann die abstrakten Versionen davon. Das finde ich irgendwie toll. Der Vorschlag für Alpha ist der. Wir schnappen uns ein Ringelement und wir bilden das ab auf die Klasse, die repräsentiert wird von dem Tupel, wo man vorne das Ringelement hinschreibt und hinten die 1 des Rings. Das ergibt erstmal immer Sinn, denn vorne im Tupel darf ja alles aus dem Ring stehen, also können wir da einfach das kleine R hinschreiben. Hinten ist alles erlaubt, was nicht 0 ist und 1 und 0 sind verschieden, weil unser Ring nach Voraussetzung nicht der Nullring ist. Da an der Stelle wird es wichtig. Das heißt, diese Tupel existieren immer und dann kann ich die Klasse bilden und lande auf jeden Fall im Körper K. Das sieht erstmal sinnvoll aus, oder? Wie würde es aussehen, wenn wir jetzt in Z arbeiten würden? Ich bleibe mal an der Tafel, weil ich da nämlich jetzt einfach hinmale. Wenn R gleich Z wäre, dann wäre also unsere Abbildung, dass wir vorne die ganzen Zahlen schreiben, hinten die Zahl 1 und dann bilden wir da die Klasse. Wenn ich also zum Beispiel die Zahl minus 3 abbilde, dann kommt da die Klasse raus, die von dem Tupel minus 3, 1 repräsentiert wird. Okay, wenn ich jetzt an Brüchen denke, der Bruch, den ich hinschreiben würde, wäre minus 3, 1. Das ist die ganze Zahl minus 3, wenn wir in Brüchen denken, oder? Das heißt, ich habe jetzt auf etwas seltsame Art und Weise eine Kopie der ganzen Zahlen in Q hergestellt. Stimmt's? Okay, und was war das nochmal, was in A stand, was der Homomorphismus am Ende können sollte? Irgendwie wollte man es hinkriegen, dass man die Elemente im Körper schreiben kann, als Bild von etwas aus dem Ring, Kringel, Bild von etwas aus dem Ring, hoch minus 1, jedenfalls, wenn das sinnvoll ist. Und jetzt sehen wir, warum das alles zusammenpasst. Denn jetzt haben wir hier diese Bilder. Wenn die nicht 0 sind, können wir ein Inverses bilden. Wir haben gerade gesehen, wie das geht. Und dann kann man die verknüpfen. Und genauso wie wir ganze Zahlen schreiben können, als ganze Zahlen über dem Bruchstrich, ganze Zahlen, die nicht 0 ist, unter dem Bruchstrich, ganz genau so wird das in diesem Körper laufen, mit genau der gleichen Idee. Wenn Sie möchten, dann gucken Sie sich also ruhig die nächsten Beweisschritte an und überlegen Sie, wie das in Z aussehen würde, mit ganzen Zahlen. Das hilft total, den Rest des Beweises zu verstehen. Den machen wir nächste Woche. So, bevor wir Schluss machen, wer ist morgen beim Weihnachtsklopfen? Ich, sogar zu zweit. Ich bringe meinen sporadischen Weihnachtswichtel mit. Wer ist bei der Weihnachtsfeier? Ganz viele, super. Wer ist morgen früh in der Fragestunde? Niemand, okay. Also ich komme auch, wenn niemand da ist. Ich gucke dann halt und wenn keiner kommt, gehe ich wieder. Aber morgen Vormittag ist wieder Fragestunde mit mir. Wenn Sie Lust haben, sehen wir uns da. Bis dann.